Kamingespräche auf Radio Niederösterreich mit Michael Battisti.
Schönen guten Abend, ich heiße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Niederösterreich zu unserem letzten Kamingespräch im Jahr 2025 herzlich willkommen. Wir sind heute in Eichgraben im Bezirk St. Pölten zu Gast. Die 4.800 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Gemeinde ist Mitglied der Wienerwald-Initiativregion und ich begrüße auch das Publikum hier in der Galerie Bruckmeierei von Stefan Bruckmeier. Dankeschön für die Gastfreundschaft. Und bevor ich meine beiden heutigen Gäste am Podium vorstelle, darf ich kurz auf das heurige Jahr zurückblicken. 2025 gilt nämlich als ein außergewöhnliches Jubiläumsjahr in der österreichischen und niederösterreichischen Zeitgeschichte. 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs, 70 Jahre Neutralität, 30 Jahre EU-Beitritt und 20 Jahre EU-Osterweiterung. Diese Schlüsselmomente waren unter dem Titel Erinnern für die Zukunft, Wendepunkte in Österreichs Geschichte, auch Thema unseres Aprilgesprächs in Tulln. Und dabei war auch von der Welt im Umbruch und der Verschiebung der Machtblöcke die Rede. Und zwei Monate davor, im Februar, haben wir unter dem Titel Die Region im Spannungsfeld der Weltpolitik in Burgersdorf ebenfalls über Machtfragen gesprochen. Und meine Einleitung damals begann in etwa so: groß gegen klein, stark gegen schwach, laut gegen leise. Diese Gegensatzpaare scheinen in unserer Gesellschaft immer mehr Platz zu greifen, weltweit. Und wer lauter, größer oder stärker ist, glaubt nicht selten auch das Recht auf seiner Seite zu haben, für eine solidarische Gesellschaft und Demokratien ein gefährliches Spiel. Und ich habe auch damals gesagt, Spiel natürlich unter Anführungszeichen. Und weil aller guten Dinge ja bekanntlich drei sind, diskutieren wir heute unter dem Titel Macht und Haltung, ein Widerspruch, das Thema ausführlich und in zahlreichen Facetten mit zwei Profis auf diesem Gebiet. Ich begrüße sehr herzlich Christine Bauer-Jelinek, Bestsellerautorin und Keynote-Speaker für Machtkompetenz. Christine Bauer-Jelinek war Psychotherapeutin und Gastdozentin an der Donau-Universität Krems zum Thema Macht und Mikropolitik in Organisationen und als Wirtschaftscoach haben Sie mit vielen mächtigen Menschen und solchen, die es werden wollen, zu tun. Gleich dazu etwas später. Und Thomas Schäfer-Ellmeier, Tanzschulinhaber, Unternehmer, Trainer und Benimmpapst. Und bei dieser Formulierung, Benimmpapst, habe ich durchaus in der Vorbereitung gezögert. Im Zuge der Recherche habe ich die Formulierung dann aber auf der Ö1-Webseite gefunden. Sie gelten als Doyen für Etikett, Anstand, Manieren und gutes Benehmen. Wie stehen Sie denn zur Formulierung Benimmpapst? Sie haben jetzt, als ich das erste Mal Benimmpapst formuliert habe, gelächelt. Das konnten unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen.
Ja, Benimmpapst ist natürlich dramatisch übertrieben, weil ich bin überhaupt nicht unfehlbar, vor allen Dingen nicht in Benimmfragen, weil gerade bei den Benimmfragen ja immer sehr viele Dinge flexibel sind. Im Umgang miteinander ist eigentlich nichts fix. Und deswegen ist Benimmpapst übertrieben.
Übertrieben, aber Sie können damit leben.
Ich kann damit leben, ja. Ich könnte vielleicht auch einmal das anmelden zum Patent oder sowas ähnliches, aber es ist ja nicht von mir erfunden.
Christine Bauer-Jelinek, ich habe formuliert, als Wirtschaftscoach haben Sie mit vielen mächtigen Menschen und solchen, die es werden wollen, zu tun. Ich habe online gegoogelt Ihren Namen und Ihre Webadresse und die Formulierung Machtexpertin Christine Bauer-Jelinek gefunden. Wie definieren Sie sich denn als Machtexpertin?
Ja, das ist so ähnlich wie mit der Benimmpapst. Das ist mir zugeschrieben worden, weil das Machtthema eben mein Hauptthema ist. Ich war ja Psychotherapeutin, davor war ich Pädagogin, Lehrerin und in der Beratung von Menschen in ihrem Berufsleben ist das Machtthema einfach immer wichtiger geworden. Und die ersten Bücher, die zu dem Thema erschienen sind, haben das dann mir sozusagen auf die Visitkarte geschrieben. Ja, und Experte ist man halt bald jemand, wenn man was sagt.
Sie haben gesagt, apropos sagen, Sie haben gesagt, das wurde Ihnen zugeschrieben. Ehrt Sie das? Zeichnet Sie das aus?
Ja, natürlich. Also erstens einmal beschreibt es meinen Fokus, meine Arbeit. Und Experte ist ja auch nicht schlecht, weil es signalisiert, dass man eben etwas weiß.
Fokus Ihrer Arbeit, Sie vermitteln praxiserprobte Methoden zur Durchsetzung von Zielen und zur Abwehr von Übergriffen unter Beachtung von Ethik und Verantwortung. Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, das war schon bei Ihrer Einleitung. Ich habe mit mächtigen Menschen zu tun, eher nicht so sehr. Sondern die mächtigen Menschen, die sind ja schon dort, wo sie hinwollen, die kommen nicht zu mir. Weil die wissen, glauben ja zu wissen, dass sie es eh können. Und dann sind sie so lange mächtig, bis dann der Abstieg beginnt. Dann kommen sie meistens. Also sie kommen am Aufstieg, wenn sie wohin wollen, aber jetzt gar nicht immer an die Spitze, sondern da geht es oft um die erste Teamleitung, um eine Führungsposition, um eine Unternehmensgründung, um einen Konflikt mit Mitarbeitern oder mit Kollegen, also sehr alltägliche Dinge. Denn das ist mir ganz wichtig, auch überall dort geht es um Macht. Es geht nicht nur um Macht, wenn wir uns immer denken, das ist ganz oben dort. Es geht auch bei uns im Alltag immer um Macht. Es geht in Beziehungen um Macht, es geht im Beruf um Macht, es geht mit den Kindern um Macht, es geht immer dann um Macht. Das ist auch gleich meine Definition, wenn einer was will und der andere will das nicht. Also wenn wir einen klassischen Interessenskonflikt haben, dann ist alles, was sie dann tun, um sich durchzusetzen, die Ausübung von Macht. Nicht erst, wenn sie ganz hoch eskalierte Dinge tun. Manchmal genügt es, wenn man die Augenbraue hebt und der andere macht, was man will.
Dankeschön für diesen ersten Einblick in die Definition. Ich will noch ganz kurz, Thomas Schäfer-Ellmeier, mit welchen Menschen haben Sie es zu tun, wenn wir jetzt beim Begriff der Haltung bleiben? Ich spreche jetzt Ihren Beruf als Tanzschulinhaber an, als Trainer an.
Ja, naja, als Tanzlehrer hat man natürlich mit Verhaltung sehr viel zu tun. Die Haltung, die richtige Haltung erleichtert ja das Tanzen ganz gewaltig. Und daher ist das aber jetzt einfach nur die Körperhaltung. Die andere, die moralische Haltung, ist eine andere Frage und über die werden wir wahrscheinlich heute einiges diskutieren, die ja eben Macht, mit Macht sehr oft verbunden ist, wie jemand mit seiner Macht umgeht.
Fühlen Sie sich als Machtmensch, jetzt ganz allgemein gefragt?
Nein. Wirklich nicht. Als kleiner Unternehmer und Tanzlehrer, aber ich sehe schon, die Frau Bauer-Jelinek lächelt, weil kein Machtmensch wird das je zugeben, dass er ein Machtmensch ist.
Deswegen. Aber Sie hatten doch zum Beispiel Macht als Juror bei Dancing Stars.
Ja, ein bisschen, ja. Aber eher habe ich Macht, wenn jemand unbedingt einen Tanzkurs bei uns buchen will und alles voll ist und solche Dinge, da sieht es so aus, als hätte ich Macht. Aber da werden dann Beziehungen genutzt und alle möglichen Hintertürchen. Und da gibt es Leute, die das sehr, sehr gut können. Mit ihrem Training vielleicht bei der Frau Bauer-Jelinek, weiß ich nicht.
Oder ich habe gesagt, mit Ethik und Verantwortung.
Genau. Christine Bauer-Jelinek, der Begriff Haltung, Sie haben jetzt schon Macht definiert. Wie definieren Sie denn Haltung?
Ja, das ist so ein Begriff, der eben wie ein Chamäleon daherkommt. Das ist einerseits eben die Körperhaltung, die wir eben wollen beim Sitzen, beim Tanzen, beim Gehen, die wir einnehmen wollen. Und andererseits ist es so etwas wie ein Habitus, wie Werte, die wir bekommen, die wir oft gar nicht bemerken, wenn wir aufwachsen, dass wir die Werte unserer Umgebung zuerst mal internalisieren. Und manche entfernen sich dann davon und nehmen andere Werte an. Aber was immer sie damit tun, hat was mit Haltung zu tun, mit innerer Haltung. Und was mir ganz wichtig ist, heute auch zu sagen, dass es eine politische Ebene gibt, wo Haltung vereinnahmt wird. Das heißt, es wird zurzeit sehr stark so gehandhabt, dass Haltung haben immer wir. Wir sind immer die Guten, die mit der Haltung. Und die anderen, wer immer das ist, das ist austauschbar, sind immer die Bösen, die sind ohne Haltung. Und diese Vereinnahmung ist mit der Grund für eine Dynamik in der Politik und in der Gesellschaft, die wir zurzeit erleben.
Thomas Schäfer-Elmeyer, haben Sie da eine Ergänzung zur Definition von Haltung?
Ja, Haltung hat auch moralische Hintergründe, ja, ob jemand eben zu bestimmten Werten steht und die auch verteidigt, ganz egal, was passiert.
Da möchte ich vielleicht noch ergänzen, wenn wir schon mitten in dem Thema sind. Haltung hat auch die Mafia. Also Haltung ist etwas, was vereinnahmt wird, wo man sagt, das ist das Gute und das ist Haltung. Aber wenn Sie die Mafia-Filme anschauen, dann haben die Mitglieder Haltung, weil sonst werden sie ausgeschlossen oder eben eliminiert bei der Mafia.
Lässt sich das jetzt noch differenzieren zwischen einer positiven Haltung und einer negativen Haltung? Denn wenn Sie formulieren, auch die Mafia hat Haltung, dann ist das natürlich grundsätzlich korrekt. Aber im selben Atemzug lässt sich hinterfragen, ist das eine positive oder negative Haltung?
Das liegt im Auge des Betrachters. Franz den Paten.
Der Standort bestimmt Franz den Standpunkt, meinen Sie?
Franz den Paten, dann wird er meinen, er hat eine gute Haltung.
Kommen wir von der Haltung zum Begriff der Macht. Für Sie ein positiv oder negativ behafteter Terminus? Wenn wir jetzt schon bei der Haltung waren, genau. Positiv, negativ.
Genau. Mein erstes Buch heißt ja Die helle und die dunkle Seite der Macht. Die Star Wars-Fans werden da irgendwelche Anklänge hören, weil da ist gerade die Episode 1 erschienen. Aber die helle und die dunkle Seite der Macht beschreibt genau das, was Macht ist. Sie kann hell verwendet werden im Sinne der eigenen Werte. Das Gegenüber wird es vielleicht dunkel empfinden. Und es wird Normen geben, wo man sagt, gut, das bürgerliche Gesetzbuch entscheidet, wo Machtausübung dann vielleicht als nicht mehr hell empfunden oder definiert wird. Die stehen halt dann vor Gericht. Vorher hat man sie umworben, da war ihre Macht sehr hell und alle sind dorthin gepilgert und wollten dazugehören. Dann plötzlich stehen sie vor Gericht, auf einmal ist die Macht dunkel. Also das ist nicht etwas, was man fest und fixieren kann. Das ist etwas, was sich ändert und was auch eben von der eigenen Haltung abhängt, wie man Macht beurteilt.
Bleiben wir bei Ihrem Buch. Sie haben es schon angesprochen, die helle und die dunkle Seite der Macht. Und Sie schreiben darin, Nichtbeteiligung an Macht ist eine Illusion. Und Sie fassen die zwei Optionen im Umgang mit der Thematik so zusammen, man kann entweder untergehen oder sich wehren. Machtausübung scheint also im täglichen Leben, ich glaube, Sie haben es auch schon formuliert, unausweichlich zu sein. Aber zu welchem Preis? Wann wird, wie Sie schreiben, die helle Seite zur dunklen Seite? Sie haben schon angesprochen, welche Parameter gibt es da? Lässt sich das definieren?
Ja, es lässt sich schon definieren. Es ist eine Frage dessen, was man will. Also man kann natürlich auch sich eine Zeit lang zurückhalten. Das nenne ich dann die Machtasketen, die immer sagen, sie haben keine Macht und sie wollen auch gar keine Macht, aber dann beleidigt sind, dass sie nichts erreichen. Und das heißt, ich muss wissen, was ich will. Und Macht ist eben dann im Spiel, wenn es einen Konflikt gibt. Und dann kann ich entweder was tun, um mich durchzusetzen, oder ich mache nichts und warte, ob es sich von selbst erledigt. Aber worum es mir gegangen ist, wie ich dieses Buch geschrieben habe, ist, dass man Macht eben in den Alltag hineinbringt. Dass es eben so ist, dass jeder übt Macht aus. Jeder Mensch übt ununterbrochen während eines Tages Macht aus, indem er sich eben durchsetzt bei dem, was er will, in ganz alltäglichen Dingen. Also der Mann kommt nach Hause, sagt zu seiner Frau, Schatz, ich möchte heute ins Kino gehen. Sie sagt, na, das möchte ich heute nicht, weil ich muss nur mit dem Buben Mathematik lernen. Er sagt, na gut, dann halt nicht. Oder er sagt, schau, aber das ist doch so ein guter Film und der ist doch so gut kritisiert. Fängt zu verhandeln an. Oder sie sagt, wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt, dann war das letzte Mal, dass wir geredet haben. Also sie haben diese Eskalationsstufen.
Wo ist denn da die Grenze zum Machtmissbrauch?
Der Machtmissbrauch hängt eben auf der einen Seite, also das ist jetzt die ethische Komponente, wie ist man legitimiert, sowas zu tun. Im Privaten kann man sagen, beide waren legitimiert. Er darf wollen ins Kino gehen und sie darf eine Ruhe haben wollen, also sind sie beide legitimiert. Aber ansonsten ist die Frage, wie bin ich denn berechtigt? Und da gibt es natürlich eine gesetzliche Ebene, das heißt, was darf ich denn? Und dann gibt es eine Gewissensebene, was mache ich trotzdem? Ist es jetzt Bilanzgestaltung? Oder ist es Bilanzfälschung?
Die Definition von Christine Bauer-Jelinek zum Thema Macht haben wir schon gehört. Das geht um Durchsetzen. Wie sieht denn Ihre Durchsetzen können? Danke. Wie sieht denn Ihre Definition von Macht aus?
Ich habe, glaube ich, keine eigene Definition von Macht, muss ich ehrlich gestehen. Es ist mir natürlich jetzt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch hier aufgefallen, dass ich sehr, sehr wenig weiß über dieses Thema. Ich habe einiges zum Beispiel bei Nietzsche nachgelesen, der das Machtthema in alle möglichen Varianten noch viel mehr verdreht und betrachtet und überall die Macht im Spiel sieht. Aber Macht an sich, habe ich immer so locker gesagt, korrumpiert. Und das ist so ein Satz von mir, den ich bis heute ziemlich wenig hinterfragt, aber aus einer gewissen Erfahrung heraus geglaubt habe. So einfach kann man es natürlich nicht sagen, aber es ist eine große Gefahr, dass sie korrumpiert.
Sie haben das jetzt ein bisschen abgeschwächt. Ich spiele den Ball gleich weiter zu Christine Bauer-Jelinek.
Ja.
Korrumpiert Macht oder ist die Gefahr groß oder wie würden Sie es formulieren?
Natürlich ist die Gefahr groß, wenn auf einmal alle machen, was man will und man muss nicht mehr viel tun, weil man eben eine Positionsmacht hat und deswegen sind alle auf einmal ganz nett und reden einem nach dem Mund, dann kann man sich dran schon gewöhnen. Das ist das, was auch der Suchtfaktor ist, warum Menschen, wenn sie ihre Macht verlieren, dann auf einmal solche Probleme haben, weil es Entzugserscheinungen gibt. Also es gibt richtige Entzugserscheinungen, wenn man diese Form der Macht nicht mehr hat. Aber es heißt ja auch, Macht verdirbt den Charakter. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, sie bringt den Charakter zutage. Wenn einem kein Koffer mit Geld angeboten wird, kann man leicht tugendhaft sein. Das zeigt sich dann, wenn man verführt wird, wenn man in die Lage kommt, wenn man überhaupt die Entscheidung zu treffen hat, dann entscheidet sich der Charakter. Insofern ist das, was man so schnell urteilt und sagt, ja, und die sind alle böse und alle schlechte Menschen, da beginne ich mich zu fragen, was würde ich denn tun? Wer ist denn wirklich wann wie standhaft? Und deswegen ist das mit dem verdirbten Charakter nicht so einfach und mit der Sucht, das sehen wir ja eh ständig.
Ja, wobei es natürlich die andere Seite auch gibt, die Leute, die ihre Macht, ihre Überredungskunst ausnutzen, um eben jemanden zu etwas zu bringen, der Macht hat.
Auch das. Es ist ja nicht immer nur, es haben nicht immer oben die meiste Macht. Macht kommt auch von unten natürlich. Erstens kommt es in Revolutionen, bei Streiks, bei Bewegungen von unten und dann natürlich in der Persönlichkeit. Wenn jemand ein totaler Überredungskünstler ist, dann kann er sich schon mal durchsetzen, wo andere das nicht können. Gehaltsverhandlungen zum Beispiel.
Sie haben jetzt formuliert, Macht verdirbt den Charakter. Mir fällt auch ein, Macht macht einsam. Das haben Sie auch schon angesprochen. Und dann hätte ich mir noch aufgeschrieben, Macht macht sexy. Was fangen Sie damit an oder was fangen Ihre Klientinnen oder Klienten damit an? Ist das ein Motiv?
Mehr die Klienten, ja.
Okay.
Also,
woran liegt das?
Das ist ja ein Phänomen im Thema Männermacht und Frauenmacht, ne? Weil ein mächtiger Mann hat es im Allgemeinen leichter, Partnerinnen zu bekommen, auch wenn er unintelligent und hässlich ist. Das hängt mit dieser Aura der Macht zusammen. Bei Frauen ist das nicht ganz so einfach. Mächtige Frauen, jetzt ich meine formal mächtige Frauen in Positionen, die machen Männern eher Angst. Die haben eher das Problem, dass sie keine Partner finden oder den Partner, den sie haben, verlieren auf ihrem Karriereweg. Es bahnt sich da auch so etwas Ähnliches an, wie dass die jungen Männer interessiert sind an mächtigen Frauen. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis sich das durchsetzt.
Kommen wir zum Thema Machtkampf. Weil Sie gesprochen haben von Männern und von Frauen. Welche Mechanismen spielen sich denn da beim Thema Machtkampf ab?
Naja, Machtkampf ist so allgemein, den gibt es überall. Nicht? Also erstens einmal muss man sagen, ist es ein Kampf um die Macht? Das wird oft als Machtkampf bezeichnet. Oder ist es ein Kampf mit der Macht? Also ist Machtkampf das, womit man sich durchsetzt? Das ist jetzt die Frage, wo man die Situation genauer erkennen müsste. Bei der Frage Männer und Frauen mit dem Machtthema, da sind wir an einem großen Umbruch begriffen. Ich bin ja schon ein bisschen länger auf der Welt, das heißt, wir können von den, ich blicke von den 60er, 70er Jahren als junge Frau darauf, wie Männer und Frauen miteinander umgegangen sind, wie die alten Rollen aufgebrochen sind und wie es jetzt ist. Also dieser Ausgleich, alle sind gleich, Männer und Frauen sind total gleich. Sind sie gleich? Sind sie nicht gleich? Sollen sie sich gleich verhalten? Sollen sie sich anders verhalten? Das ist einfach ein sehr differenziertes und unklares Thema, das die Menschen auch sehr verunsichert. Bis zur Sprache, ne? Bis zur gegenderten Sprache, bis zur Kleidung, wenn man jemanden sieht, weiß man jetzt, ob er ein Mann oder eine Frau ist. Das ist alles nicht so einfach wie früher.
Können Sie Unterschiede erkennen, wenn zwei Frauen um die Macht kämpfen und zwei Männer um die Macht kämpfen?
Das ist ein Generationsthema. Das ist es ist sozusagen früher hat's gegeben männlich und weiblich. Das waren klare Rollenzuschreibungen, da hat man sich ausgekannt. Jetzt ist es so, dass diese Rollen eher für die ältere Generation zutreffen, die noch so sozialisiert sind. Die Jüngeren, damit meine ich 40 minus ungefähr, also die Kinder der 68er-Bewegung, die teilen sich in ganz sanfte Männer, die das alles tun, was früher Frauen zugeschrieben wurde, auch dieselben Krankheiten haben übrigens, sage ich jetzt als Psychotherapeutin, Essstörungen zum Beispiel, wechseln das Geschlecht, werden jetzt zunehmend auch männlich, weil die Rollen sich ändern. Und es gibt ganz taffe junge Frauen. Die haben 2 Studien, 4 Sprachen, waren im Ausland und die fahren da drüber, dass die älteren Männer nur die Ohren so anlegen, weil sie es nicht gewöhnt sind. Also das deswegen ist es so kompliziert. Man kann immer sagen, das ist männlich und das ist weiblich und die Männer kämpfen so und die Frauen kämpfen so. Man braucht ja nur heute, wo es jetzt ja genug Beispiele gibt mit Frauen an der Macht, weil ich weiß noch die Frauenbewegung der 80er Jahre, was geheißen hat, wenn die Frauen an die Macht kommen, dann wird alles friedlich. Also dann gibt es weniger Armut und dann gibt es keine Kriege und deswegen müssen die Frauen an die Macht. So, jetzt haben wir genug Frauen an der Macht oder zumindest viele Frauen an der Macht. Es ist nicht friedlicher geworden. Und ich habe damals schon gesagt, kennen Sie so viele friedliche Frauen, dass Sie das glauben?
Amazonen.
Bitte?
Die Thomas Schäfer-Elmeier. Die Amazonen. Nein, ich habe nur gesagt, die Amazonen waren ja typisch nicht friedliche Frauen.
Ja, da weiß man nicht, ob es das gegeben hat. Ne?
Ja, genau. Thomas Schäfer-Elmeier. Christine Bauer-Jelinek hat jetzt formuliert, sie ist schon ein bisschen länger auf der Welt. Ich darf das auch so formulieren. Sie sind auch schon ein bisschen länger auf der Welt. Sie feiern, glaube ich, nächstes Jahr einen runden Geburtstag, ihren 80er. Ich sage das einfach, weil wir im Vorgespräch gesagt haben, das ist kein Thema. Aber wenn Sie jetzt auf die letzten Jahrzehnte zurückblicken und auf Ihre Profession kommen zum Thema Haltung, was hat sich denn da verändert in den letzten Jahrzehnten? Wie sehr spielen die Generationen da auch eine Rolle?
Eine starke Rolle, glaube ich schon. Also die Haltung ist wesentlich lockerer geworden, überhaupt keine Frage. Wir haben uns vorher so ein Foto, habe ich hier mitgebracht, von Vorstandsvorsitzenden deutscher Industriekonzerne. Und der trägt keine einzige Krawatte. Alle haben irgendwelche T-Shirts an und Sneakers und so weiter. Und immerhin bei der Verleihung eines großen Preises des Autonis. Also das ist momentan komplett anders geworden. Das heißt aber, ich finde, dass das eine Haltung ist, die eigentlich auch besonders wieder Macht demonstriert, weil denen ist dieses Schlips und Kragen und so weiter wurscht. Das haben die abgelegt und das steht ja im krassen Gegensatz zu diesen Leuten wie Putin, Trump, Xi Jinping, alle miteinander tragen Krawatte und Anzug. Man muss sich wirklich fragen, wo geht das eigentlich hin in dieser Richtung vom Äußerlichen? Ja? Die Haltung innerlich natürlich wird sich wahrscheinlich nicht sehr viel geändert haben. Die Männer und Frauen sind ziemlich ähnlich geblieben, glaube ich.
Trauen Sie sich eine Prognose zu, wo das hingeht?
Dass das halt immer mehr, sagen wir mal, ungebändigt oder unkonventionell oder sich nicht einschränken lassen, nicht nach Regeln unbedingt vorgehen. Das ist einerseits natürlich für Kreativität vielleicht eine gute Entwicklung, aber für eine Gemeinschaft ist das meiner Meinung nach sogar gefährlich sein.
Gefährlich in welcher Richtung?
Gefährlich in der Richtung, dass wir uns nicht mehr verteidigen, dass wir nicht mehr zusammenhalten, weil jeder so sein eigenes individuelles Spiel spielt und deswegen sich nicht darum kümmert, wie es der Gemeinschaft geht.
Also Gesellschaften ändern sich ja laufend. Es gibt Phasen, in denen ein sehr enger Zusammenhalt entsteht, wie zum Beispiel in der Nachkriegszeit, wo man sehr zusammengerückt ist und sehr ein starkes Gefühl von Vaterland und jetzt aufbauen und sehr viel Hilfe zueinander eben in dieser Zeit es gegeben hat. Und auch dieses Gefühl von, wir schaffen jetzt was Neues, das führt natürlich zusammen. In zerfallenden Gesellschaften und als solche sehe ich unsere westliche Gesellschaft, die insgesamt eine ist, die am absteigenden Ast ist. Wir haben sie aufsteigen erlebt und jetzt ist sie am absteigenden Ast. Das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht im Detail diskutieren und da gibt es genug Literatur dazu, aber dann zerspaltet sich auch vieles, weil halt so viele Strömungen auftauchen und weil das, was oft gemeinsam ist, nicht mehr so stark ist. Das war die Religion, die hat sehr stark zusammengehalten. Das waren die zwei großen politischen Lager. Man war entweder rot oder schwarz und das war's dann. Das konnte man alles eigentlich zuordnen. Und es gab die Regeln in den Dörfern, in den Regionen, auch in den städtischen Gebieten. Alles sehr klar und das ist es jetzt nicht. Aber ob es gefährlich ist, ich finde, Veränderung ist nicht gefährlich. Veränderung verunsichert, Veränderung ist notwendig und Veränderung hat es immer schon gegeben. Wenn man mittendrin ist, ist es halt anders, als wenn man in 50 Jahren im Schulbuch drüber lesen wird. Buch wird es ganz geben vielleicht, aber in der Schule davon hören wird.
Bleiben wir beim Themenbereich Gesellschaft im Wettkampf. Sie schreiben in Ihrem Buch »Die geheimen Spielregeln der Macht«. Da gehen Sie zunächst recht hart mit den von Ihnen als Gutmenschen titulierten Systemkritikern ins Gericht. Sie schreiben dann aber auch, es waren Gutmenschen, die die Grundlage für den europäischen Sozialstaat geschaffen haben. Diese Errungenschaften wurden von Menschen mit hohem persönlichem Einsatz erkämpft. Hat Haltung also historisch betrachtet gar einen höheren Stellenwert als Macht?
Haltung ist auch Macht. Also wie ich schon eingangs gesagt habe, Haltung oder mit Werten zu argumentieren oder zu kämpfen, ist Machtausübung. Ich habe 8 Quellen der Macht in meinem Buch definiert und die Überzeugung ist eine der stärksten Quellen der Macht. Wenn man also etwas aus voller Überzeugung tut, dann ist das mitunter stärker, als wenn man es des Geldes wegen tut. Aber selbst das kann man nicht so verallgemeinern, weil es Charaktersache ist, was jetzt jemanden wirklich antreibt. Und Gutmenschen ist natürlich für mich jetzt ein Begriff gewesen, der marketingmäßig aufs Buch gepasst hat. Ernsthaft meine ich damit die Idealisten und Idealistinnen. Das sind Menschen, die in ihrem Wertesystem eben an andere denken, an die Gemeinschaft denken, die die ärmeren Menschen mitnehmen wollen, die nicht eine Haltung haben wie Take the Money and Run. Sondern das waren eben die, die eine solche Staatsform und Staatsformen geschaffen haben. Und unter hohem persönlichen Einsatz meine ich, die haben das schon auf der Straße erkämpft. Auch mit Verlusten, auch mit Toten sind diese Errungenschaften erkämpft worden. Sage ich manchmal jetzt den Menschen, die sich so aufregen über die Gesellschaft, sag, am Kaffeehaus ein bisschen jammern, wird die Gesellschaft nicht ändern. Bitte schaut mal, wie das begonnen hat und was die Menschen eingesetzt haben, um eine Gesellschaft zu ändern und neue Werte in eine Gesellschaft zu bringen. Und das wird man sehen, wann das wieder kommt. Also ich glaube, es kommt wieder. Je stärker der Leidensdruck ist, umso mehr wird das auch wieder kommen, dass Menschen sich zusammentun, um was durchzusetzen.
Ich fürchte nur, davor werden wir ganz schön tief ins Tal hinein.
Das ist etwas, was wir alle nicht voraussagen können. Wie weit muss der Leidensdruck sein? Wie weit jammern wir auf hohem Niveau? Das ist ja auch immer das. Wir jammern mal in Wirklichkeit. Schauen wir mal, wo auf der Welt geht's den Menschen so, wie es uns immer noch jetzt geht, auch wenn wir das Absteigen schmerzlich spüren.
Sie hören das Kamingespräch auf Radio Niederösterreich. Zu Gast sind wir in der Galerie Bruckmeierei in Eichgraben im Wienerwald. Macht und Haltung ein Widerspruch, lautet der Titel, und ich diskutiere mit Christine Bauer-Jelinek, Wirtschaftscoach und erfolgreiche Buchautorin, und Thomas Schäfer-Ellmeier, Tanzschulinhaber, Unternehmer und Trainer und ebenfalls Buchautor, über Anstand und Etikette, Gestaltungsmacht und Machtmissbrauch sowie den schmalen Grat zwischen Durchsetzungskraft und Empathie. Und apropos Buch, Thomas Schäfer-Ellmeier, in Ihrem Buch Der Business-Ellmeier beschreiben Sie das Paradoxon erfolgreicher Menschen, die, Zitat, von ihrer Macht verdorben wurden. Was macht es mit der Gesellschaft, wenn Persönlichkeiten, die andere gezielt ihre Überlegenheit spüren lassen, erfolgreich und somit zu Vorbildern werden?
Ich fürchte ja, dass manche von denen wirklich zu Vorbildern werden, aber eher ist es doch so, dass sie nicht geschätzt werden, dass man sich halt notgedrungen damit zurechtfindet oder die Dinge machen muss, die Leute verlangen, aber es ist nicht eine positive Motivation, die solche Menschen ausstrahlen.
Wir haben jetzt von der Vorbildwirkung gehört von Thomas Schäfer-Ellmeier. Christine Bauer-Jelinek, welche Vorbilder, welche Vorbildwirkung haben denn Machtmenschen? Und stimmen Sie mit mir überein, Trump und Putin, die Namen sind heute schon gefallen, dass es sich da um zwei extreme Machtmenschen handelt?
Also zuerst muss ich mal sagen, als Psychotherapeutin sind mir Ferndiagnosen verboten. Was alles behauptet wird, was Menschen, die man nicht als Person kennt, sondern nur ihr Image kennt und ihre Handlungen kennt, aber nicht die Person, was da alles erfunden und behauptet wird, das mag wahr sein oder nicht, aber daran beteilige ich mich nicht. Die Vorbildwirkung ist trotzdem da, weil wir ja nur das mediale Bild sehen. Wir sehen ja von unterschiedlichen Personen das, was die jeweiligen Medien über sie berichten. Und wir haben nicht nur Politiker in der Vorbildwirkung, wir haben Sportler, wir haben Popkultur, wir haben unterschiedliche Vorbilder. Und je weniger die einer Etikette oder einem respektvollen Miteinander entsprechen, umso mehr breitet sich das natürlich auch bei den jungen Menschen aus. Wenn die das machen dürfen und damit erfolgreich sind, warum soll ich das nicht machen? Also das ist schon etwas, was wie im Domino-Effekt einfach sich nach unten fortsetzt. Wenn die Menschen erfolgreich sind und sie benehmen sich so und tun, was sie wollen, sowohl im sexuellen Bereich als auch mit Geld, als auch mit Missbrauch von Geld und von Macht, ja, warum soll ich das im Schulhof nicht auch machen? Und das ist der Zerfall, an dem man auch eine Gesellschaft, also an dem man auch den Zerfall einer Gesellschaft erkennt.
Aber ich kann dem also nicht voll zustimmen, ehrlich gesagt, weil ich schon immer wieder erlebt habe, jetzt nicht bei irgendwelchen Leuten, die hohe Politiker oder sonst was, sondern direkt erlebt habe, ich war ja lange Jahre in der Industrie tätig, international auch, dass Menschen, die sich so Dinge herausnehmen und eben unsympathisch sind, auch tatsächlich nicht Vorbilder, sondern im Gegenteil, das Gegenteil von einem Vorbild sind, die anderen wollen nicht so sein, die Jungen, die aufstreben in demselben Unternehmen.
Ja, müsste man schauen, wie die Statistik ausschaut. Offensichtlich wollen es viele und viele wollen es dann auch nicht. Und das ist auch das gesellschaftliche Thema. Ja? Wo geht das jetzt hin? Geht das mehr in diese Richtung hin oder kommt eine Gegenströmung? Das ist so wie vorher mit der Kleidung, mit Anzug und Krawatte und dann kommt der Hoodie und das T-Shirt und die Sneaker als Gegenbewegung. Und das sind einfach Bestrebungen und Bewegungen, die wir sehen.
Thomas Schäfer-Ellmeier, Sie haben davon gesprochen, Menschen, die sich Dinge herausnehmen. Jetzt habe ich schon davon gesprochen, zu Jahresbeginn. Ich glaube, viele von uns erinnern sich an das Treffen von Donald Trump und Volodymyr Zelensky eben Anfang des Jahres, als der ukrainische Präsident öffentlich brüskiert wurde. Ja, das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber wie reagieren, ich komme jetzt nochmal auf Ihre Formulierung zurück, Menschen, die sich Dinge herausnehmen, wie reagieren in so einem Fall? Was sagt denn da der Benimmpapst oder seine Erfahrung?
Sie meinen, wenn ich jetzt der Zelensky wäre?
Wenn Sie sich jetzt herausnehmen würden, dass Sie auf meine Fragen zum Beispiel gar nicht antworten würden.
Nein. Das wäre spannend, da würde ich dann schauen, was Sie machen, Herr Verdienst.
Keine Frage, dass das weit ab von Höflichkeit war, dieses Treffen. Ich habe das natürlich auch im Fernsehen gesehen. Und dass es wirklich verletzend, beleidigend und so weiter war, das gehört sich absolut nicht und ist auch unfair gewesen, weil jemanden, der wirklich wehrlos ist, dermaßen brüskiert. Das ist extrem, alles unsympathisch und so weiter. Das darf nicht sein, sowas.
Und wie reagieren jetzt in einem abgeschwächten Fall, wenn mich jemand brüskiert?
Also wie er dort hätte reagieren können, er konnte nichts anderes machen. Natürlich als sich das über sich ergehen lassen, weil ja sein Land von diesem Menschen abhängt.
Christine Bauer-Jelinek, trauen Sie sich da eine Kurzanalyse zu oder bleiben Sie dabei, dass Sie sagen, nein, ich war nicht dabei und daher gibt es von mir dazu auch keine Analyse?
Nein, das hat man schon gesehen, nur es ist natürlich Taktik dahinter. Es ist nicht einfach nur schlechtes Benehmen, sondern sehr oft haben mächtige Menschen, um es jetzt wieder zu verallgemeinern, dahinter eine Taktik, wen sie brüskieren, wen sie schwächen, wen sie fertig machen, weil sie eben diesen Menschen weghaben wollen. Das gehört sich zwar nicht, aber es passiert trotzdem dauernd und es ist eine Machttechnik und was ich mache mit den Menschen jetzt auf dem normalen Berufsleben, was tun wir, wenn ein Vorgesetzter mich so behandelt? Das ist eigentlich das, was uns allen passiert. Was tun wir, wenn ein Kollege mich so behandelt? Wie gehe ich mit der Abwehr von Machtansprüchen um? Wie gehe ich mit den Übergriffen um? Und meine Empfehlung ist, so lang wie möglich mit einem Scherz, nicht gleich mit der Beleidigtheit. Nein, der hat das gesagt, der hat das gemacht. Das kommt nicht gut und bringt keine Punkte. Ein Scherz und wieder ein Scherz drauf und meistens ist dann schon einmal eine Ruhe, wenn man sich auf diesem Feld bewährt. Ja, das sind oft Testballons. Was hält jemand aus? So wie in der Pubertät, da ein Rempler, dort ein Rempler. Wie geht jemand damit um? Und nicht alles kann man nur mit Vernunft klären. Vieles, der Mensch ist halt auch ein emotionales Wesen. Und dazu gehören die Rempler auch.
Aber ist es nicht so, dass wenn mich jemand so behandelt, er irgendwelche Grenzen auch austestet und wenn ich mir das eben nicht gefallen lasse, zieht er auch wieder zurück?
Ja, natürlich. Das ist, was ich meine. Ja, Abwehr von Übergriffen. Ich muss zeigen, und zwar auf eine elegante Art, das ist mir schon mal vorgeworfen worden, dass ich gesagt habe, man soll sich elegant wehren. Ich habe gesagt, man darf sich wohl auch elegant wehren. Man muss ja nicht immer mit dem Holzhammer umgehen. Und der Humor ist eine sehr elegante Form. Und sehr oft kapiert der andere, so, da geht's jetzt nicht weiter und zieht sich zurück. Und das ist dann ausgeglichen. Dieser Test, Grenzen testen.
Ja, Grenzen testen, genau.
Vielen Dank für diesen Tipp auch, mit Humor und mit einem Scherz derartigen Situationen zu begegnen. Da kommen wir ein bisschen in die Praxis auch hinein. Welche Eigenschaften zeichnen denn Machtmenschen ganz generell aus? Lässt sich das aufgrund ihrer jahrzehntelangen Erfahrung, darf ich formulieren, sagen?
Ja, also da gibt es Studien dazu, nicht nur Erfahrung, sondern auch Studien, wenn man in die Öffentlichkeit möchte mit der Macht, muss man ein gewisses Maß an Narzissmus haben. Also man muss Freude daran haben an der Bühne. Man muss Freude daran haben, was der Wiener ein Hatzerl nennt. Also kleiner Kampf dort, Wüsterhatzerl, kleiner Kampf da. Und das muss einem Spaß machen. Wenn einem das nicht Spaß macht, leidet man sehr in diesen Positionen. Also ein gewisses Maß an Narzissmus ist notwendig. Zu viel führt dann natürlich zu all diesen Auswüchsen, die wir sehen. Es muss auch ein gewisses Charisma dabei sein. Das hängt eng miteinander zusammen. Also man muss was ausstrahlen.
Kann man das einfach? Kann man das einfach?
Na, das haben die meisten Menschen. Etwas davon kann man lernen. Manche Menschen sind charismatischer, als sie selbst wissen. Die muss man sozusagen ein bisschen entwickeln lassen oder darauf hinweisen, was sie können. Das lässt sich schon. Aber man kann aus einem Mauerblümchen nicht eine blühende Rose machen. Das geht sich meistens nicht aus.
Welche Eigenschaften sind denn besonders wichtig? Sie haben jetzt schon von Freude und von Charisma gesprochen. Und Thomas Schäfer-Ellmeier hat dann auch meine nächste Frage ein bisschen schon vorweggenommen, weil ich mir überlegt habe, welche angeborenen Eigenschaften, sprich Talente, gibt's denn und was ist erlernbar?
Darüber streiten die Psychologen und die Wissenschaft schon ewig. Was ist angeboren? Was ist erlernbar? Sie haben es bis jetzt nicht herausgefunden. Drum mische ich mich da auch gar nicht ein. Wir versuchen es. Die Menschen sind auch sehr verschieden lernfähig und lernbereit. Ich bin schon von meiner Herkunft her jemand, der glaubt, dass man sehr viel lernen kann. Dass man sowieso durch Beispiel immer lernt, aber noch schneller lernt man es, wenn man gute Lehrer hat, gute Trainer hat. Ich habe ein Programm entwickelt mit einem Schauspieler und einer Regisseurin, das heißt Pokerface-Training. Das ist das Gegenteil davon, wie man eben sein Charisma, nicht sein Charisma, sondern seine Emotionen hintanhält, wie man ein Gesicht macht wie der Pokerspieler, wie der Gegner nicht merken soll, dass er jetzt schon genau am Punkt ist, wie da die Halsschlagader nicht klopfen soll. Alle diese Dinge kann der Pokerspieler lernen. Ich schicke auch meine Klienten ganz gerne zum Pokertraining, weil man dann schon merken kann, okay, wenn der andere nicht gleich sieht, wie es mir geht, dann tue ich mir leichter.
Thomas Schäfer-Ellmeier, die Halsschlagader bringt mich zur nächsten Frage und zu Ihrer Profession. Krawatte haben Sie jetzt gemeint. Ich hoffe, sie ist nicht so eng gebunden, dass die Halsschlagader dann zu stark zu schlagen beginnt. Nein, aber wenn Sie an die Tanzschule denken, wie oft erleben Sie denn Menschen, wo die Halsschlagader ganz stark vor Aufregung schlägt? Welche Talente braucht es für Haltung? Und was ist erlernbar für Haltung aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, wenn man etwas wirklich will, dann ist wirklich fast alles erlernbar. Das ist unglaublich. Ich habe da x Beispiele, wo Menschen, die wirklich überhaupt kein Rhythmusgefühl haben, auf einmal in einer Formation mittanzen, zu meiner eigenen großen Überraschung. Und wenn ich dann genau hinschaue, dann sehe ich, dass diese Person sich was komplett anderes angeeignet hat, nämlich nicht auf das Gehör, sondern auf den Blick, also mit den Augen zu sehen, wann muss ich welche Bewegung und so weiter machen. Es braucht halt eine enorme Motivation. In diesem Fall, den ich jetzt gerade, an den ich denke, war es ein Mädchen natürlich, die in der Walzerformation mitgetanzt hat und mit der wollte er arbeiten. Also Motivation ist was ganz, ganz Wichtiges. Und man kann, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel erreichen. Aber Talent ist natürlich nicht ersetzbar. Das ist irgendwo, gibt es dann ein Limit. Wenn die Nancy Warren jetzt da mit 41 die schnellste Abfahrt hinlegt, das kann man nicht irgendwie erzwingen.
Bleiben wir noch beim Tanzen. Erleben Sie da Machtspiele?
Bestimmt, ja. Die Frauen wollen führen.
Sagt der Tanzlehrer dann immer, der Mann führt.
Genau. Der Tanzlehrer oder der Mann selbst sagt dann, der Mann führt. Dankeschön ans Publikum für diese Reaktion auch.
Darf ich auf die Krawatte und den Kragen eingehen?
Bitte gerne. Genau. Darf ich kurz nur noch dazu sagen, Thomas Schäfer-Ellmeier sitzt im Anzug mit Krawatte da. Ich habe ein Sakko ohne Krawatte. Bitte, Frau.
Ich habe einen Kragen ohne Krawatte, genau. Ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat, immer sind die Insignien der Macht und der Dresscode. Und wie sind Männer überhaupt auf diese Idee mit der Krawatte gekommen? Also kulturhistorisch gibt es natürlich alle Abhandlungen dazu, aber die haben genau mit dem Kragen diese heiklen Stellen abgedeckt. Also die haben hier, und auch der Vatermörder, noch höhere Kriegen. Ja? Man deckt hier einfach diese Stellen ab, damit man eben nicht so schnell sieht. Und auch hier mit der Manschette, also alle diese heiklen Stellen werden abgedeckt. Und Frauen, wenn sie an die Macht kommen, glauben sehr oft, sie müssen sich weiblich kleiden. Und dann haben sie das Dekolleté, alles sehr attraktiv, aber machttechnisch nicht unbedingt sinnvoll, weil bei mir sitzt dann so ein mächtiger Mann und sagt, bei der Kollegin, wenn ich mit der verhandle, weiß ich genau, wann wir an der Grenze sind, weil da kriegt sie dann die roten Flecken im Dekolleté. Das würde nicht passieren mit einer Bluse, einem Rollkragenpullover oder wie man sich eben schützen kann und Macht anders zeigen kann.
Was ist mit denen?
Ja, die Hoodies sind auch zu. Die Männer haben auch, die Männer in den Sneakers
offenes Hemd mit einem Hoodie.
Ja, offen ist die Frage,
Vorstandsvorsitzender.
Ja, die Frage, wie weit es offen ist, sehe ich jetzt nicht. Ja? Aber wenn, dann muss man es eben mit Kontrolle machen. Aber Kleidung hilft sehr viel, um diese Dinge abzusichern. Und die Männer haben da jahrhundertelange Erfahrungen.
Der Dresscode ist auch ein Teil der Atmosphäre. Das wäre vielleicht noch etwas was da ergänzend dazu. Deswegen hatten wir ja beim Opernball keine Jeans und Pullover an, sondern die Kleidung macht auch die Festlichkeit natürlich. Das ist vielleicht noch ein weiterer Aspekt von der Kleidung.
Und verleiht auch Haltung.
Zugehörung, dazugehören und solche Dinge. Und verleiht auch Haltung. Ja,
genau.
Wenn das Frackhemd sehr stark gesteift ist, sodass man sich gar nicht vorbeugen kann.
Macht und Haltung ein Widerspruch. Das ist der Titel unseres heutigen Kamingesprächs auf Radio Niederösterreich. Und ich muss jetzt langsam an das Ende unserer Sendung denken und will ganz direkt meine beiden Gäste fragen. Sehen Sie Macht und Haltung als Widerspruch? Thomas Schäfer-Elmeyer.
Kann ein Widerspruch sein, ja, dass jemand eben eine moralisch positive Haltung hat und gegen jemanden, der einen unmoralischen Machtanspruch hat, eben dagegen ist. Das sind dann schon Widersprüche, gewaltige.
Christine Bauer-Jelinek.
Also Macht ist ja etwas, womit man sich durchsetzt und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Haltung ist eine, mit den Werten, mit der Überzeugung, sich durchzusetzen gegenüber jemandem anderen. Insofern ist Haltung ein Machtinstrument und kein Widerspruch.
Sie schreiben in Ihrem Buch Die geheimen Spielregeln der Macht, gibt es gegen Ende ein Kapitel mit dem Titel Chancen auf eine bessere Welt. Lassen Sie uns noch ein bisschen in die Zukunft blicken, ohne zu viel Kaffeesud in der berühmten Tasse zu lesen. Sie schreiben, viele Menschen wollen in einem solchen Wertesystem nicht leben und arbeiten daher an Voraussetzungen für eine bessere Welt. Das Problem besteht aber darin, dass es noch zu wenige sind, die sich engagieren. Viele begnügen sich immer noch damit, ihre Frustration im engsten Freundeskreis zu beklagen. Sie haben das Kaffeehaus schon angesprochen im Laufe des Gesprächs, oder sich am Arbeitsplatz selbst zu boykottieren. Das Buch wurde 2007 veröffentlicht, das ist jetzt 18 Jahre her. Ist der Machtwechsel ein Stück näher gerückt? Haben wir Chancen auf eine bessere Welt oder haben wir uns noch weiter davon entfernt? Sie haben auch schon vom Tal oder Tal der Tränen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich es ganz richtig im Kopf noch habe, gesprochen.
Also damals hatte ich mehr Hoffnung, dass wir schon unten sind und es geht schon wieder bergauf. Inzwischen sind wir diesen Weg nach unten weitergegangen und wie weit wir den gehen müssen, bevor es wieder aufwärts geht, das wissen wir nicht. Aber dass es sich wieder ändert, das wissen wir schon, weil es immer Zyklen gibt. Es gibt gesellschaftlich und politisch gesehen immer Zyklen. Dass die sehr oft mit Krieg beginnen, ist eine große Enttäuschung unserer Generation, wo wir gedacht haben, das hätten wir hinter uns. Wir haben gedacht, so, nach diesen zwei Weltkriegen und allen Kriegen davor, jetzt wissen wir es. Und die EU als Friedensprojekt und alle diese Dinge haben wir geglaubt. Wir haben gedacht, das muss nicht mehr sein. Wir wissen genug jetzt. Dass es sich umgekehrt hat und leider genau in die andere Richtung geht, ist aus meiner Sicht ein Drama. Aber es wird sich auch wieder umdrehen und eine bessere Gesellschaft in unserem Sinn, meinem Sinn bringen. Weil die, die das betreiben, glauben ja, ihre Gesellschaft ist die bessere.
Ich habe formuliert, das Problem besteht darin, dass es noch zu wenige sind, die sich engagieren. So haben Sie es geschrieben in den geheimen Spielregeln der Macht. Hat sich da etwas geändert? Wie sieht das mit dem Engagement aus?
Naja, das ist immer die Frage, man kann in meinen Büchern schon sehen, auf welcher Seite ich mich befinde, nämlich auf der Seite der Gutmenschen. Ich komme sozusagen überhaupt aus dem Gutmenschenland, sowohl in meiner Biografie als auch in meinen Ausbildungen her. Und wenn ich sage, eine bessere Welt, dann meine ich eine sozialere Welt, eine Welt mit weniger Unterschieden von Arm und Reich, eine Welt, in der die Umwelt, die Natur geschont, gefördert wird, nicht ausgebeutet wird. Alle diese Werte, die man als Haltung bezeichnen kann. Aber die Mehrheit der Menschen, die sich jetzt engagiert, die engagieren sich auf eine andere Welt. Und die finden auch, dass die gut ist, was ich zu Beginn schon gesagt habe. Man kann nicht sagen, und schon gar nicht in einer Demokratie, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Das wird sich in Form der Diskussion, in Form der Entwicklung, in Form der politischen Arbeit und in Form der Zusammenschlüsse weisen, welche Welt als nächstes sich herauskristallisieren wird. Und wenn wir uns nicht alle daran engagieren, dann wird es trotzdem passieren.
Thomas Schäfer-Elmeyer, wenn Sie den Blick in die Zukunft wagen, welche Perspektiven sehen Sie denn? Für welche Welt sind Sie? Für eine bessere, für eine sozialere, hat Christine Bauer Jelinek formuliert.
Ich glaube, dass wir momentan halt an einer Schwelle sind, wo die soziale Welt praktisch abnimmt. Sie wird abnehmen, allein schon aus finanziellen Gründen. Und dass wir tatsächlich durch ordentliche Krisen vor uns liegen, das, glaube ich, ist wirklich deutlich absehbar.
Werden Ergomanen die neuen Vorbilder?
Vorbilder, ich würde das nicht als Vorbilder bezeichnen, sondern die sind einfach so mächtig, dass sich keiner traut. Aber irgendwann vielleicht gibt es dann doch denjenigen, der denen dann einheizt. Weil die Macht an sich, Cäsar hat ja gesagt, lieber der Erste in diesem Dorf als der Zweite in Rom. Und das könnte schon auch dazu führen, dass Menschen, die momentan eben nur der Zweite sind, die Ersten da oben einmal doch entfernen oder ersetzen.
Meine abschließende Frage, wir sind jetzt eine Woche vor dem Heiligen Abend und den Weihnachtsfeiertagen. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist ein positives Ende auch immer ein gutes. Was muss denn passieren, wenn ich jetzt Ihre Interpretation und Ihre Haltung mitnehme?
Ja, also
schaffen wir einen positiven Ausblick?
Wir schaffen einen, indem wir bereit sind, für unsere Freiheit auch Opfer zu bringen. Und das, glaube ich, ist, was momentan wirklich immer mehr auf der Kippe steht. Wir laufen Gefahr, eben von solchen Machtmonopolen komplett manipuliert zu werden.
Christine Bauer-Jelinek.
Ich möchte es wieder auf den Einzelnen runterbrechen, weil wirklich ändern kann man erstmal nur sich selbst. Man weiß schon in Beziehungen, dass man den anderen nicht wirklich ändern kann. Und Sie haben zu Beginn gesagt, Herr Schäfer, wenn Sie wissen eigentlich sehr wenig über Macht oder sind draufgekommen, dass das etwas ist, was es so gibt, aber gar nicht so im Bewusstsein ist. Das ist der Grund, warum ich so sehr dafür plädiere, dass man sich das Wissen über die Mechanismen der Macht aneignen muss, damit man mehr Machtkompetenz hat in den persönlichen Verhandlungen, in der Abwehr von Übergriffen, in den Beziehungen, in der Gemeinde, in den Vereinen. Dort beginnt man mit der eigenen Kompetenz. Und wenn das sich weiter ausbreitet, werden sich Menschen auch politisch engagieren und zusammentun, um die Welt so zu gestalten, wie es ihnen und dieser Mehrheit eben wichtig ist. Und in einer Demokratie hat man immer die Regierung, die man verdient, weil man könnte eine andere wählen.
Vielen Dank dafür, vielen Dank für diese Schlussworte. Ich hoffe, wir haben mit dem heutigen Kamingespräch auf Radio Niederösterreich auch ein bisschen Wissen im Sinne meiner beiden Gäste und im Sinne des Letztgesagten vermitteln können. Wir sind damit am Ende unseres heutigen Kamingesprächs aus der Bruckmeierei in Eichgraben im Wienerwald auf noe.orf.at in der ORF-App Sound und auf der Website der Kulturregion Niederösterreich unter kulturregionnoe.at können Sie diese Sendung selbstverständlich auch nachhören, wie auch all die anderen Gespräche im heurigen Jahr. Die Kamingespräche sind eine Veranstaltungsreihe der Kulturregion Niederösterreich und wir waren heuer wieder im ganzen Land unterwegs. Von St. Leonhard im Hornerwald, Wiener Neudorf und Tulln, Kollmitzberg, Radlbrunn und Eggenburg bis heute eben in Eichgraben. Und immer auch mit dem Anspruch, spannende Themen über Radio Niederösterreich und auch direkt zum Publikum in den einzelnen Regionen Niederösterreichs zu bringen. Und Stammhörerinnen und Stammhörer und Gäste wissen das. Der Fokus liegt dabei immer auf gesellschaftlich relevanten Fragen und Themenkreisen, die bewegen, immer auch mit Bezug zur regionalen Kultur. Und ich denke, dass wir diesem Anspruch heute und übers ganze Jahr durchaus gerecht geworden sind. Wir haben uns jedenfalls bemüht und angestrengt. Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, natürlich auch dem Team. Die Kamingespräche auf Radio Niederösterreich hören Sie natürlich auch im kommenden Jahr. Und das nächste Kamingespräch findet am Mittwoch, den 14. Jänner 2026 in Markersdorf-Heindorf bei St. Pölten statt. Wir sind da im Weitblick im Event Space zu Gast und der Titel lautet Zivilcourage, Handeln oder Zögern. Zivilcourage beginnt oft im Kleinen mit einem Wort, einem Blick, einer Geste. Auch das war heute schon Thema. Doch in einer Welt, die von Unsicherheit und Polarisierung geprägt ist, wird das mutige Eintreten für andere oft zur Herausforderung. Zwischen dem Wunsch, für andere einzustehen, und der Angst vor Konsequenzen liegt ein schmaler Grat. Wie können wir lernen, in entscheidenden Momenten nicht zu zögern? Was braucht es, damit aus Einzelmut gesellschaftliche Stärke wird? Welche Rolle spielt Zivilcourage im täglichen Leben? Und welche Konsequenzen hat es, wenn sie fehlt? Und unsere beiden Gäste im Jänner wissen wir auch schon. Wir erwarten dann Schauspielerin Madalena Hirschall und Landespolizeidirektor Franz Popp. Zu meinen heutigen Gesprächspartnern Christine Bauer-Jelinek und Thomas Schäfer-Ellmeier sage ich Dankeschön für die spannende Runde und die interessanten Einblicke und natürlich auch für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen allen, den beiden heutigen Podiumsgästen, dem Publikum hier in der Bruckmeierei in Eichgraben und allen Hörerinnen und Hörern von Radio Niederösterreich gesegnete Weihnachten sowie erholsame, friedvolle Stunden und Tage zu Weihnachten und dem Jahreswechsel. Und bitte bleiben Sie gesund und uns auch 2026 treu. Das nächste Kamingespräch auf Radio Niederösterreich gibt es nämlich wieder am 21. Jänner um 21 Uhr. Dankeschön für Ihr Interesse, Ihre Zeit und fürs Zuhören. Schönen Abend.